Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. In den nächsten anderthalb Stunden hören Sie den ersten Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das Lassalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Der in Berlin geborene Geiger Walter Lewin, der am 6. Dezember dieses Jahres 2009 85 Jahre alt wird, stammt aus einer begüterten jüdischen Familie, wuchs auf und lebte mit seinen Eltern von 1924 bis 1938 in Berlin-Dahle. Erst spät und unter am Ende auch glücklichen Umständen emigrierte die ganze Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten intensiven Musikstudien in Tel Aviv ging er nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch an der Juilliard School gründete Walter Lewin 1947 das Lassalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen vier Jahrzehnten unternahm das Lassalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das Lassalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus, hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Walter Lewin war nicht nur vier Jahrzehnte lang der erste Geiger eines der besten Quartette des 20. Jahrhunderts, er ist nicht nur ein wichtiger Neuerer in der Geschichte des Streichquartetts, sondern zudem auch ein Zeitzeuge, ein Musiker mit offenen Augen für die Welt, die er von den späten 1920er Jahren an sehr bewusst erlebt und beobachtet hat. Hören Sie nun Walter Lewin und das Lassalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Heute die Folge 1, der beste Platz war unter dem Flügel. Kindheit in Berlin 1924 bis 1933. Gesprächspartner sind Werner Grünzweig und Wolfgang Hagen.
Walter Lewin, Sie wurden am 6. Dezember 1924 in Berlin geboren. Der 6. Dezember ist für viele Kinder in Deutschland kein ganz unbedeutendes Datum. Da stellt man seine Schuhe vor die Tür und hofft, dass sie vom Nikolaus gefüllt werden. Sie stammen aus einer deutschen Familie jüdischen Glaubens. Daher meine Frage, welchen Stellenwert hat man der Religion in Ihrer Familie zugemessen und hat man bestimmte christliche Feste zumindest äußerlich mitgefeiert?
Ja, Herr Gunzel, das Nikolausfest wurde bei uns durch Strumpf raushängen vor die Tür natürlich begangen. Das musste sein, denn da gab es schöne Nüsse und Mandarinen und schöne Sachen drin. Aber das empfanden wir eigentlich nicht besonders als einen besonders christlichen Feiertag, denn alle anderen Feiertage wurden in meiner Familie jüdische Feiertage gefeiert. Also es gab bei uns keine Weihnachten. Wir haben stattdessen Chanukka gefeiert, das ja beinahe zur selben Zeit meistens fällt und da werden auch Kerzen angezündet. Doch ich weiß, dass wir das, meine Schwestern jedenfalls, haben das anscheinend deutlich vermisst, denn im Tagebuch, das meine Mutter geführt hat, ist verschiedentlich vermerkt, dass eine meiner Schwestern gesagt hat, warum feiern wir eigentlich nicht Weihnachten? Das ist doch, wir müssten doch auch so einen schönen Baum mit Lametta und Kerzen haben und da gibt es so viele Geschenke. Und meine Mutter hat gesagt, ja, das ist ein christlicher Feiertag und wir sind Juden und wir feiern stattdessen Chanukka und da kriegt ihr ja auch Geschenke. Das heißt, ja, aber die anderen Kinder, das ist doch viel schöner. Gut, man hat sich dann reingefunden irgendwie, dass das ein anders war. Zur Diskussion gekommen ist es zu einem frühen Zeitpunkt bestimmt nicht, jedenfalls nicht in meinem Gedächtnis, was das bedeutete, Jude zu sein. Es war nur so, dass meine Eltern und dann meine beiden Schwestern, die älter waren und ich später alt genug waren, zu den hohen jüdischen Feiertagen mit in die Synagoge gegangen sind, wo ja sehr schöne Musik auch gespielt wurde. Und zwar in der Synagoge, in die wir gingen, spielte meine Mutter die Orgel. Meine Mutter war ja Musikerin und war eine sehr gute Organistin und Pianistin. Und sie spielte zu den hohen Feiertagen noch ziemlich spät in die Nazizeit hinein, spielte sie in der jüdischen Synagoge die jeweilige Liturgie. das war mir eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass man da in die Kirche sind wir nicht gegangen.
Wo war diese Synagoge?
Das war der Friedenstempel, ich glaube in der Joachimsthaler Straße. Und wir waren auch mal in der Oranienburger Straße in der großen Synagoge, die jetzt wieder hergestellt worden ist. Ganz genau schwören könnte ich das nicht. Aber auch in der Fasanenstraße gab es eine sehr schöne Synagoge. Und ich glaube, meine Eltern sind in der Synagoge sogar getraut worden. Ich erinnere mich besonders an den Friedenstempel, der etwas näher an West-Berlin, wir wohnten damals in Dahnem, war. Da war zu meiner Zeit, als ich dann später bewusster war, war der berühmte Rabbiner Dr. Joachim Prinz ein unglaublich interessanter und charismatischer und mutiger Mann. So ein bisschen das Parallele zu der bekennenden Kirche Pastor Niemöller. Ein mutiger Mann, der auch immer wieder das Seine dazu gesagt hat, zu der Situation unter den Nazis und zur Situation seiner Gemeinde und der Juden von Berlin und was er davon hält, dass sie noch so lange da blieben und so weiter. Das war ein sehr, sehr großartiger Mann. Später war es Dr. Nussbaum, den ich sehr gut kannte, dadurch, dass er bei mir in der Schule, in die ich dann ging, hat er Religionsunterricht gegeben.
Das ist dann in der jüdischen Schule
gewesen später? Ja, das war dann schon, da war ich schon umgeschult worden aus einer deutschen Schule in eine jüdische Privatschule.
Herr Lewin, erzählen Sie uns vielleicht etwas von der Herkunft Ihrer Familie. Woher kam Ihr Vater?
Mein Vater war gebürtiger Lübecker. Die Familie stammte aus Schleswig-Holstein. Mein Großvater und die Familie meines Großvaters Lewin, die waren schon seit Jahrhunderten anscheinend in dieser Gegend, als sie noch dänisch war. Und die Kinder der Familie, also mein Vater und seine Geschwister, sprachen alle gut Plattdeutsch und liebten auch diese Literatur. Und es amüsierte uns ungeheuer, wenn uns mein Vater später, der gerne vorlas, solche plattdeutschen Geschichten vorgelesen hat. Und da so einige Redensarten, der Mantau und so, ja, die sind mir ganz geläufig geblieben. Zum großen Gaudi der Studenten in Lübeck, wo ich ja jetzt etwa 20 Jahre Kammermusik unterrichtet habe, ganz in der Nähe des Geburtshauses meines Vaters.
Kann man da eigentlich überhaupt noch von einer assimilierten Familie sprechen? Ich meine, das war ja eine durch und durch deutsche Familie mit einem jüdischen Religionshintergrund.
Ja, durchaus. Es ist diese sogenannte Assimilation, die ja in den letzten Jahrzehnten durch den Ausdruck Akkulturation ersetzt worden ist. Diese Angleichung an die deutsche Kultur war längst vollzogen. Es wurde auch schon in der Familie meines Großvaters Lewin wurde Musik geschätzt, westliche, also klassische Musik und Literatur. Die Kinder waren alle sehr belesen und kannten sich mit der deutschen Literatur aus. Das ging schon seit Generationen so. Dass diese Leute an ihrem jüdischen Glauben festgehalten haben, ist vielleicht für den Außenstehenden erstaunlich, denn es hätte sich ja eigentlich angeboten, das aufzugeben und somit eine Akzeptanz bei den umgebenden Bevölkerung eher habhaft zu werden. Das haben viele getan, versucht. Ob es denn eigentlich dadurch geglückt ist, es bleibt immer eine andere Frage, ob sie wirklich akzeptiert worden sind, wenn sie sich haben taufen lassen, steht aber im anderen Blatt. Es hat lange gedauert, bis eine Gleichberechtigung auch in der Berufswahl stattfand. Das kam ganz spät in Deutschland. Was in Frankreich in der Französischen Revolution schon 1791 festgelegt wurde, das kam in Deutschland eher, ich würde sagen, nach 1871 wurde das erst legal festgelegt, aber in der Praxis war es noch lange nicht so, sodass man immer wieder darauf hingestoßen wurde, man sei doch eigentlich Jude. Und es gab Leute, die einen gewissen Stolz hatten, darauf Jude zu sein. Anstatt es verbergen zu wollen, waren sie eher stolz darauf. Dazu gehörte meine Familie. Sie waren nicht im wirklichen Sinne von väterlicherseits religiös. Das war eher auf der Seite meiner Mutter. Aber sie haben es nicht verbergen wollen, Jude zu sein. Und so haben sie uns Kinder auch erzogen. Sie haben immer darauf gedrungen, dass man das nicht verbergen kann und nicht verbergen soll. Und dass man ganz bewusst sagen soll, ich bin jüdischer Abstammung. Das lässt sich nicht ändern, so bin ich geboren und darauf möchte ich da auch bestehen.
Ihr Vater war dann der, der von Schleswig-Holstein oder von Lübeck nach Berlin gekommen ist?
Ja, mit seinem Vater. Die ganze Familie ist noch vor dem Ersten Weltkrieg nach Berlin gezogen. Die Verwandlung von dem Händler auf dem Lande, der noch mit einem Pferdewagen rumgezogen ist, langsam zu einem sesshaften städtischen Geschäftsinhaber, vorzüglich über viele, viele Jahrzehnte in Deutschland. Und damit wurde die jüdische Landbevölkerung, die ja zuerst noch sehr zahlreich war, erst in die kleineren Provinzstädte gezogen, wurden da eben Ladenbesitzer und Händler und ging ins Bankgeschäft. All das, was sie vorher auch schon betrieben hatten. Sie waren in diesen Berufen groß geworden, trotzdem eben in ganz kleinem ländlichen Maße. Das waren die einzigen Berufe, die ihnen zustanden. Und deshalb waren sie auf diese Entwicklung einer städtischen und Gewerbekultur sehr viel besser vorbereitet als viele ihrer andersgläubigen Kollegen, die das nicht gemacht haben, die waren Bauern geblieben. Sie hatten diese Berufe, die sie in den Städten dann ausüben konnten, schon vorher gelernt und waren dann sehr erfolgreich und zogen dann erst in kleinere Städte und von da dann, als das möglich wurde, auch eben nach Berlin. Das war sehr attraktiv, da gab es eine viel größere Klientel. Und mein Großvater hat ein Herrenbekleidungsgeschäft in Lübeck und kaufte dann ein bereits bestehendes Herrenkleidergeschäft in Berlin am Oranienplatz. Das hieß Heitinger und Company und war ein Geschäft, das eben am Oranienplatz noch an jenem berüchtigten 1. April 1933, als der Boykott der Nazis angeordnet wurde, mit den berühmten Beschmierungen der Schaufenster, kauft nicht beim Juden und SA, Uniformierte vor den Geschäften mit Plakaten standen und verhindert haben, dass Leute da in jüdische Geschäfte gingen oder zu jüdischen Anwälten oder Ärzten. Da war Heitinger noch voll im Schwung und blieb es auch noch. Und die beiden Brüder Levin, mein Vater und sein Bruder Erich, haben zuerst in diesem Geschäft mitgearbeitet und meinem Großvater dazu verholfen, dass er in der Inflation nicht völlig kaputt gegangen ist, denn für ihn bestand während der Inflation der Grundsatz, Mark ist Mark. Mark war aber nicht Mark von einer Stunde zur anderen. Und wenn man für den Preis von gestern heute noch verkaufte, dann konnte man sehr, sehr schnell bankrott machen. Die jüngeren Herrn Levin, seine Söhne, haben verstanden, ihn davor zu hindern, das Geschäft zu ruinieren. Mein Vater hat dann eine Herrenkleiderfabrik übernommen, die UKO hieß, in der Klosterstraße, und hat dort fertige Herrenkonfektion hergestellt, die zum erst dafür bestimmt war, bei Heitinger, dem Geschäft seines Vaters, verkauft zu werden. Dann fanden sich aber sehr gute Kunden, berühmte Berliner und deutsche national bekannte Geschäfte, die es auch zum Teil heute noch gibt, Brenningmeier zum Beispiel, und C&A heißt das heute. Und da gab es noch einige, die bei ihm gekauft haben. Und das war eine sehr wichtige Erwerbsquelle, auch eben noch in der Nazizeit.
Das heißt, Ihr Großvater, in welchem Jahr, wissen Sie das ungefähr, wann Ihr Großvater das Geschäft gekauft hat in Berlin?
Ich glaube, das muss so etwa 1908 gewesen sein. Ich meine, dass mein Vater war etwa 14 oder 12 oder 14. Er ist 93 geboren, dann wäre es also 1905 bis 1908 ungefähr gewesen.
Das heißt, Ihr Vater ist dann hier in Berlin auch noch zur Schule gegangen?
Auch noch zur Schule gegangen.
Und das ist ja vielleicht dann auch später auch noch wichtig biografisch, er war im Ersten Weltkrieg, war er da bei der Armee?
Aber wie? Er war ganz von Anfang an in der Armee und ist gleich bei dem Überfall oder der Invasion von Belgien das erste Mal schwer verwundet worden, war dann einige Zeit im Hospital, bis er wieder gesund war, und ist dann ein zweites Mal mit der Armee in den Westen gegangen und ist wieder beinahe tödlich verwundet worden. Also ich sage beinahe tödlich, denn der Erzählung nach lag er als Gefallener auf dem Feld und ein vorbeikommender Militärarzt, der ihn mit dem Fuß anstieß, merkte, dass dieser Körper noch reagierte darauf und ließ ihn ins Lazarett hinter der Front bringen und operierte ihn da an einer schweren Verwundung von Schrapnellstücke noch bis an sein Lebensende bei ihm im Körper waren. Und hat ihm das Leben gerettet. Und mit diesem Armeearzt hat ihn dann eine lebenslange, also jedenfalls bis an die Trennung durch die Emigration, spät in die Nazizeit eine Freundschaft verbunden, die ihm dann noch einmal das Leben gerettet hat. Diese Freundschaft mit dem Armeearzt aus dem Ersten Weltkrieg. Eine ganz merkwürdige Verbindung.
Jetzt interessieren wir uns natürlich beim späteren Primarius des Lazal-Quartetts Walter Lewin, durch wen der Eltern oder vielleicht durch beide das musikalische Interesse hineinkam. War das mehr Ihr Vater oder mehr Ihre Mutter? Und ja, vielleicht erzählen Sie uns dann was über Ihre Mutter.
Wie ist das mit Erbschaft? Wenn wir das genau wüssten, dann könnte man vielleicht sowas dann machen. Bei mir, also von der Familie her, war die Familie meiner Mutter die musikalisch Interessierte. Meine Mutter war ja schon Berufsmusikerin geworden. Sie hatte in Köln bei Uccelli studiert und war eine vorzügliche Musikerin. Also insofern, auch mein Großvater hatte ja Musik studiert und hat komponiert und hat die Liturgie in der Synagoge, in der er Oberkantor war, in Elberfeld, er hatte die ganze jüdische Liturgie komponiert. Er hat auch Oratorien komponiert. Das heißt, die Familie meiner Mutter hatte eine durchaus musikalische Ausrichtung und die ging so weiter, eben dass meine Mutter Berufsmusikerin geworden ist. Bei meinem Vater war das anders. Er war sehr musikliebend und sehr kenntnisreich in der Musik, konnte aber keine Melodie singen. Er war, was damals nannte man das, monoton. Das heißt, er sang alles auf einer Tonhöhe, aber man konnte erkennen. Meine Mutter war phänomenal im Erkennen, was mein Vater da sang. Und er sang eigentlich alles. Und ich wusste nur, dass mein Vater so musikliebend war, dass die Geschichte umging. Er hätte sich nach einer Braut umgeschaut. Sie waren im Rheinland, er war in Köln und da war eine Musikstudentin, die stammte aus Elberfeld. Er hatte Freunde in Elberfeld und er wollte unbedingt ein Mädchen heiraten, das Musik liebte und selber Musik spielte und noch lieber eine Berufsmusikerin. Und da hat er bei der Erna Zivi genau die Richtige gefunden und zielstrebig, wie er war, hat er sie geheiratet. Auf diese Art und Weise war mein Vater ganz darauf erpicht, dass bei uns zu Hause Musik gemacht wurde und sich nicht über irgendwelche geschäftlichen Dinge unterhalten wurde. Das gab es nie. Ich habe eigentlich nie genau gewusst, was mein Vater tat, wenn er morgens ins Geschäft fuhr und abends zurückkam. Denn wenn er abends zurückkam, wollte er meine Mutter Klavier spielen hören und später seine Kinder auf ihren Instrumenten hören. Und das war für ihn die größte Freude. Also die Musikalität lag auch in der Natur meines Vaters. Und beide Eltern haben mein sehr früh sich zeigendes Musikinteresse von Anfang an sehr positiv gesehen. Sie haben mich darin unterstützt und haben alle Möglichkeiten mir gegeben, dieses Interesse weiterzuentwickeln. Dass es frühzeitig sich zeigte, das habe ich neulich gerade, habe ich in einer Eintragung in dem Tagebuch, das ich gerade wieder gefunden habe, meiner Mutter, eine interessante Eintragung gefunden. Und zwar unter dem 19. Juni 1926, da war ich also gerade mal anderthalb Jahre alt, da steht: Er ist ein richtiger Rowdy, unser Sohn, prachtvoll, stramm und wild und immer freundlich. Musik, in Klammern, ist ihm etwas Wunderschönes. Er hört ganz verklärt zu, wenn ich spiele, und wenn ich aufhöre, sagt er: Mal, Mami. Es war damals für mich, hatte meine Mutter entdeckt, der beste Platz damit ich Ruhe gab, war unter dem Flügel, den sie hatte, an dem sie vormittags Klavier übte, da hatte ich eine kleine Holzbank. Und da setzte sie mich drauf und dann übte sie. Und da war ich mucksmäuschenstill. Und das war also eben in diesem Alter, 1,5 Jahre. Dann steht hier noch ein Eintrag, 2 Tage vor meinem 2. Geburtstag, am 4.12.26. Ich zitiere, neulich besannen wir uns auf eine Melodie, die die Kinder vom Karussellfahren her kennen. Keinem fiel sie ein. Da fragte Friedelore, meine ältere Schwester, Bübchen, wie fängt das Karussell-Lied an? Worauf er prompt los sang. Und so weiter.
Das schrieb sie in Notenlinien.
Das steht da in Notenlinien in dem Tagebuch meiner Mutter aufgeschrieben. Und da sagt sie, wir waren doch mächtig erstaunt, denn wenn er auch jedes Kinderlied vollkommen richtig singt, so ist es doch allerhand, dass er sich einer Melodie erinnert, die er ganz selten und nur wochenlang vorher gehört hat. Soweit meine Mutter. Das schien mir natürlich nicht sehr sonderbar, das war mir selbstverständlich. Aber dieses frühe Interesse an Musik hat dazu geführt, dass ich einen ziemlich beachtlichen Teil der klassischen und romantischen Musikliteratur mich nicht entsinnen kann, nie gekannt zu haben. Ich habe das gekannt, bevor ich eigentlich richtig sprechen konnte, weil meine Mutter, ich habe zugehört. Und nicht nur beim Üben meiner Mutter, sondern auch wenn dann die Freunde meiner Mutter jeweils einmal die Woche kamen und es wurde Kammermusik bei uns gemacht.
Was wurde denn da gespielt?
Ja, da wurde die klassische und romantische Klavierkammermusik im vorzugshalber gespielt, wo meine Mutter mitgespielt hat, also die Klavierquartette von Mozart, Trios von Schubert, die Klavierquartette von Brahms, dann Beethoven natürlich, was es da an Klavier- und Streicherkammermusik gibt und dann eben auch Streichquartett, denn es wurde auch Streichquartett, es wurde auch Klavierquintett natürlich gespielt. Dvořák und Schumann und Brahms, aber eben auch Streichquartett. Und das hat mich von Anfang an besonders angezogen und gereizt. Ich fand Streichquartett eine sehr, sehr befriedigende Kombination und Literatur und der Klang dieser 4 Instrumente zusammen, den fand ich sehr befriedigend. Und so hat sich meine Liebe ganz, ganz früh auf das Streichquartett konzentriert, auf diese Musik. Und ich habe wirklich sehr früh angefangen, mir fest vorzunehmen, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Ich habe noch nicht an Beruf gedacht, aber doch sehr früh habe ich ja auch angefangen, selber dann Geige zu spielen und konnte manchmal sogar dann später, als ich schon 12, 13 war, in der häuslichen Kammermusik mitzuspielen. Aber diese häusliche Kammermusik hat mich grundlegend geprägt.
Aber man würde doch denken, Walter Lewin, dass wenn die Mutter Klavier spielt, dass dann der Sohn auch zuerst mal Klavier lernt.
Das war bei uns selbstverständlich. Ich glaube, in allen bürgerlichen Familien, besonders jüdischen Familien, alle Kinder mussten Klavier lernen. Meine Schwestern spielten natürlich Klavier und ich habe alles sofort nachgemacht. Der kleine Bruder macht immer alles nach. Und ich habe das ohne weiteres nachgespielt, was die spielten. Und dann hat meine Mutter gesagt, er sollte auch Klavierunterricht bekommen. Und da ich immer meine Schwestern die Stücke schon hatte spielen hören, die meine Klavierlehrerin mir dann gab, hat sie gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht Noten lesen konnte. Ganz früh haben sie erst entdeckt, dass ich alles auswendig spielte und so tat, als ob ich die Noten lesen könnte. Und dann musste ich sehr mühselig nachholen, das Notenlesen, das hätte ich sehr viel früher lernen sollen, das wäre mir besser bekommen.
Bei wem, wissen Sie das vielleicht, hat Ihre Mutter studiert?
Bei dem Uccelli, dessen Vornamen...
Busoni-Schüler, glaube ich.
Der war ein Busoni-Schüler, ja. Wahrscheinlich sogar in Berlin, ne?
Nein, der war in Köln.
In Köln. Mhm. Jedenfalls bei Uccelli hat sie in Köln Klavier studiert und auch Orgel, bei wem weiß ich nicht. Sie war eine vorzügliche Organistin und besonders, sie war eine sehr gute Blattspielerin, konnte also diese Kammermusiken alle spielen, natürlich kannte sie sie, aber sie konnte jedes Stück vom Blatt spielen und konnte auch wunderbar improvisieren und vom Gehör aus jede Opernarie begleiten und jedes Lied begleiten. Sie war eine durch und durch Musikerin. Und das war für mich erstens sehr eindrucksvoll, ein großes Vorbild und manchmal recht ärgerlich, wenn ich später meine Harmonielehreraufgaben machte und da aufschreiben sollte, Modulation von einer Tonart in eine entfernt andere, und es schaffte es nicht. Und dann rief meine Mutter aus der Küche, wo sie dann beim Kochen war, Fis, nicht F im Alt, dann geht's. Ja, das konnte sie hören, ja, das konnte sie, sie hatte absolutes Gehör, und das war für mich erschreckend, denn so gut war ich nicht in Theorie wie meine Mutter.
Wurde bei Ihnen zu Hause auch vierhändig gespielt?
Ja, aber es wurde sehr häufig vierhändig gespielt. Meine Mutter mit ihrem Lehrer, Georg Grünberg, der lange Jahre ihr Lehrer war, ein Vetter von Otto Schnabel. Und sie hat auch mit vielen der Musiker, die bei uns zu Hause immer wieder als Gast waren, später auch mit Dirigenten, die bei uns zu Gast waren, so zum Beispiel Otto Klemperer noch, später nach unserer Auswanderung in Palästina. Da wurden also die große symphonische Literatur vierhändig gespielt, bis zu Bruckner- und Mahler-Symphonien.
Thank you.
Walter Lewin, wir haben schon gehört, Sie haben also begonnen, wie so viele andere jüdische Kinder, mit dem Klavierspiel, um sich auch sozusagen über die Kammermusik, über Auszüge, über Klavierauszüge, also auch über das ganze Repertoire irgendwie ein bisschen ein Bild zu machen. Wann kommt denn die Violine hinein? Das ist ja eigentlich das zentrale Instrument.
Ja, die Violine kam ja eher zufällig hinein durch den 70. Geburtstag des Großvater Lewins in Berlin. Der wurde von der ganzen Familie natürlich gebührend gefeiert, mit großen Liedern, die da vorgetragen wurden, und Sketches und so weiter, wie das so üblich ist bei Familienfesten. Aber mein Großvater hat seinen beiden Enkelsöhnen, meinem Vetter Peter Hamburger und mir, jedem eine Geige geschenkt zu seinem eigenen 70. Geburtstag. Eine erstaunliche Idee. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Es ist mir bis heute ein Rätsel. Ich weiß nur, dass mein Vetter Peter seine Geige gleich auseinandergenommen hat, denn er wollte wissen, was drin ist, weil man ihm sagte, es wäre in einer Geige wäre eine Stimme, und der wollte er auf den Grund gehen. Was für eine Stimme das wohl sei. Er hat nicht viel gefunden, hat einen kleinen runden Holzstock.
Waren Sie dabei, wie er sie auseinandergenommen
hat? Ja, das war oben im Schlafzimmer meines Großvaters.
Und wie hat er das gemacht, mit Dosenöffner? Oder?
Ja, so ungefähr. Mit einem, da gab es so ein Hobel-Ding, so, und das mit Werkzeugen. Mit er war etwas älter als ich und konnte mit Werkzeugen. Und die Geige war dahin. Ich hingegen ließ sie im Kasten, denn mir genügte es zu sehen, wie seine von innen aussah, und brachte sie nach Hause und habe versucht, darauf anzufangen zu spielen. Denn ich hatte ja gesehen, wie man Geige spielt, und das konnte man ja nachahmen. Und das habe ich nachgeahmt, etwas fehlerhaft allerdings. Ich hatte versäumt zu sehen, dass man mit der linken Hand mit mehreren Fingern auf dem Griffbrett spielt, und dann spielte alles mit einem Finger. Mit der linken Hand. Die Bogenführung, die schien ganz ordentlich zu sein. Damit hatte ich weniger Probleme. Aber mit der linken Hand, da musste ich also viele schnelle Lagenwechsel machen und entwickelte eine behende Lagenwechseltechnik im frühen Alter. Das kam mir dann sehr zustatten. Während andere Leute sich ja eher vor den Lagenwechseln auf der Geige fürchten, habe ich gar kein Problem mit gehabt. So habe ich angefangen. Dass man die anderen Finger auch benutzte, musste mir erst ein Geigenlehrer beibringen, denn meine Mutter, der ich zu ihrem Geburtstag im nächsten Jahr eine selbst arrangierte Bearbeitung von Beethoven »Ich liebe dich, so wie du mich« ein Lied von Beethoven vorspielte mit Begleitung meiner älteren Schwester Fridolore. Und die war sehr, sehr beeindruckt und gerührt davon. Aber sie sagte, das ist ja furchtbar, der Junge spielt ja völlig falsch. Das geht nicht. Er muss sofort Geigenunterricht haben. Ich bekam dann auch ziemlich bald Geigenunterricht. Ich muss dann ungefähr 6, 7 Jahre alt gewesen sein, als ich einen wirklich guten Geigenlehrer bekam. Das war natürlich auch die Erfahrung meiner Mutter, dass sie sofort einen jungen, ausgezeichneten Geigenlehrer beschaffte. Nicht irgendeinen Lehrer, der auch Kinder unterrichtete, sondern einen Schüler von Karl Flesch, dem damals berühmtesten und großartigsten Geigenlehrer in Berlin. Ein junger Geiger, Jürgen Rohnes, der wurde mein Geigenlehrer. Und ich liebte ihn heiß und innig und war tief beeindruckt, dass er immer mit dem Fahrrad und der Geige auf dem Rücken zu uns nach Dahlem kam. Damals war das ungewöhnlich. Heute fährt jeder Geiger mit dem Fahrrad und mit der Geige auf dem Rücken. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Die werden gerade schon so hergestellt, die Geigen mit Lederriemen dran. Aber jedenfalls war damals war ungeheuer. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Jürgen Rohnes. Er hat das sehr gut verstanden, mein etwas selbst gebasteltes Geigenspiel umzufunktionieren in ein etwas kontrollierteres und eben technisch basiertes, richtiges Geigenspiel. Und ich musste dann richtig anfangen zu üben. Daran hatte ich nicht gedacht, dass das auch dazu gehört. Aber das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass es notwendig ist, wenn man anständig spielen will. Und habe dann sehr schnell Fortschritt gemacht. Aber das Geigenspiel fing eben sehr früh an, auf Anregung dieses Geschenkes meines Großvaters.
Der Klavierunterricht war noch durch die Mutter?
Nein, der war auch durch eine Lehrerin, meine Mutter. Das habe ich auch neulich im Tagebuch meiner Mutter. Ich habe das von A bis Z gelesen. Meine Schwestern, meine Mutter hat meine Schwestern unterrichtet. Und meine Schwester hat eines Tages gesagt, eine Mutter ist keine Lehrerin für Klavier. das ist nicht das Richtige. Und das hat meine Mutter sehr schnell eingesehen und hat eine sehr gute Klavierlehrerin, auch in diesem Falle, Marie Zweig geheißen, eine Verwandte von Arnold und Stefan Zweig, den Schriftstellern. Und Arnold Zweig ist ja in Westdeutschland kaum noch sehr bekannt, vielleicht jetzt wieder. Aber lange Zeit gab es ihn gar nicht, Stefan immer.
Die Akademie der Künste veranstaltet ja eine Gesamtausgabe von Arnold Zweig. Und ja, darin gibt es ja auch diese wunderbaren Musikerzählungen, nicht? Zum Beispiel Quartettsatz von Schönberg, wie also jemand in ein Quartettkonzert kommt und dort das erste Schönberg-Streichquartett hört. Und das ist eine unglaublich tolle Erzählung.
Also das muss ich unbedingt kennenlernen. Ich kenne einige von Arnold Zweig. Ich habe ihn ja persönlich kennengelernt. Er war ja dann jahrelang während des Krieges in Palästina. Und da habe ich ihn kennengelernt als Quartettspieler. Er hat eine der ersten Kritiken über mein Quartett, das hieß ja damals nicht das Quartett, haben wir in Haifa gespielt. Damals war er Berichterstatter für eine Zeitung in Palästina und hat darüber eine Kritik geschrieben. Er war ja auch selber Geiger. So viel zu
Später Maritz. War er dann übrigens noch Nachbar von Hans Eisler. Quasi in Ostberlin, nicht? Nach der Remigration waren die sozusagen in der Pfeilstraße, wohnten die Garten an Garten.
Ach, das wusste ich nicht. Sind sie so vielfache Beziehungen. Ja, ich war ein großer Verehrer von Stefan Zweig. Das erste Buch von Arnold Zweig, was ich kannte, war Der Streit um den Sergeanten Grischa. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Ein zu Unrecht angeklagter russischer Offizier, der in der deutschen Armee hingerichtet wird. Als Deserteur. Also gut, Arnold Zweig.
Also hat der spätere Primarius des LaSalle-Quartetts Klavier und Geige praktisch gleichzeitig geübt?
Ja, immer. Jedenfalls. Das blieb auch so. Ja, ich habe dann lange, lange noch, bis ich an die Juilliard School nach New York kam. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Also bis 1946 habe ich regelmäßig Klavierunterricht und Geigenunterricht gehabt. Okay. Auch in Palästina.
Was war denn das erste Konzert, in dem Walter Lewin einen Geiger dann gesehen hat, nachdem er wusste, was es heißt, Geige zu spielen?
Tja, das erste Konzert, an das ich mich erinnere, das einen Rieseneindruck auf mich gemacht hat, war eine Generalprobe des Berliner Philharmonischen Orchesters unter Bruno Walter 1932 mit dem Solisten Yehudi Menuhin. Der war damals 16 Jahre alt. Er hatte schon mal in Berlin gespielt. Er spielte in diesem Konzert zwei Werke. Er spielte das Mendelssohn-Konzert und ein Mozart-Konzert. Und es war das Mozart-Konzert, das es mir angetan hat. Es ist ein D-Dur-Konzert Nummer 7 geführt. Köchel-Verzeichnis 271a, das kaum jemand kennt, denn es gibt ja offiziell nur 5 Konzerte von Mozart. Dann gibt es ein gefälschtes Nummer 6, das auch Menuhin sehr gerne gespielt hat, aber das ist bekannt, dass das nicht von Mozart ist. Aber dann gibt es eben dieses 7. und das ist in seiner Authentizität noch heute bestritten. Man hat keine Originalpartitur davon. Es klingt auch, die Geigenstimme könnte unter Umständen etwas bearbeitet worden sein. Es ist virtuoser als die anderen 5 Konzerte, aber ist so unverkennbar Mozart. Auch im letzten Satz eine Passage des Lepterien, die da zitiert wird, bevor Lepterien komponiert wurde. Also es ist Mozart durch und durch ein mich immer faszinierendes und hinreißendes Konzert geblieben. Ich habe es selber gespielt später. Und diese Aufführung von Menuhin, das war für mich das größte und blieb das größte Erlebnis für viele Jahre.
Dank Ihres eigenen Archivs haben wir eine Aufnahme von 1932, nicht mit Bruno Walter, sondern mit dem Lehrer von Menuhin und einem Pariser Orchester. Wir hören, glaube ich, mal hinein in die zweite Hälfte des ersten Satzes bis zum Schluss, um einen Eindruck zu haben, wie Menuhin damals gespielt hat, als Sie ihn 1932 gehört haben. Thank you.
Glaube ich, wird jeder Hörer, der diese Aufnahme hört, nachvollziehen können, was das für ein Eindruck für einen jungen Menschen, wie alt war ich damals, 8 Jahre, 8, 9 höchstens.
Also 1932 in Berlin gespielt unter Bruno Walter.
Unter Bruno Walter.
Mit den Philharmonikern.
Eines der letzten Konzerte quasi, denn ein Jahr später durfte Bruno Walter in diesem Land nicht mehr dirigieren und dieses Orchester
auch. Das ist ein Dreivierteljahrhundert her.
Das ist 76 Jahre her. Ja. Und ich erinnere mich sehr gut, so an Anfang der 90er Jahre, also vor so 15, 16 Jahren, war ich auf der Jury vom damals noch in Portsmouth in England stattfindenden Menuhin-Quartett-Wettbewerb. Auf der Jury waren viele andere Leute und zur zweiten Runde des Wettbewerbs kam Menuhin angereist aus London, um da mitzuhören. Wir gingen dann nach der morgendlichen Anhörung von Quartetten, ging man zusammen Mittagessen und ich ging mit ihm über einen Platz da in Portsmouth zu dem Lokal, wo wir Mittagessen sollten und sagte, wissen Sie, Herr Menuhin, ich habe Sie gehört 1932 in Berlin unter Bruno Walter. Da blieb er stehen, guckte mich an und sagte, das kann ja wohl nicht sein. Da waren Sie ja noch gar nicht geboren. Doch, ich war zwar noch sehr jung und meine Mutter hat mich da hingenommen zur Generalprobe am Sonntagvormittag um 11. Und Sie haben nicht nur das Mozart-D-Dur-Konzert 1971, auch das Mendelssohn-Konzert gespielt, aber besonders beeindruckt hat mich eben dieses Mozart-Konzert, was mich nie wieder verlassen hat, mit der wunderbaren Kadenz Ihres Lehrers Enesco. Da sagte, wissen Sie, das Konzert, das Sie da erwähnen, das hat nie jemand mir gegenüber wieder erwähnt. Wahrscheinlich gibt es wenig Leute, die noch leben, die das gehört haben. Und dieses Violinkonzert von Mozart, was ich besonders liebe, spielt heute kaum irgendjemand. Und das stimmte. Mein Lehrer Galamian in New York liebte dieses Konzert. Und als ich es einmal ihm gegenüber erwähnte, dass ich eine Aufnahme von Menuhin hätte, die wir jetzt gerade gemeinsam gehört haben, da wurde er ganz verklärt und sagte, das ist eines meiner ganz großen Lieblingsstücke und ich habe die Kadenz damals von Enesco bekommen. Und wenn du willst, gebe ich dir eine Kopie. Und da habe ich heute eine Kopie von der Originalkadenzen, von den drei, es gibt ja Kadenzen zu allen drei Sätzen, von Enesco. Die hat kaum, glaube ich, irgendjemand noch heute. Also ich habe eine ganz, ganz große Verbindung zu diesem Stück und freue mich, dass wir das heute mal hier wieder spielen konnten.
Erzählen Sie uns vielleicht noch ein bisschen, Walter Lewin, was irgendwie das Innerste dieser Interpretation ausmacht für Sie.
Es gibt zwei ganz klare Elemente in dieser Interpretation. Der rhythmische Elan von Menuhins Spiel zu dieser Zeit in einem klassischen Stück ist unvergleichbar. Er hat es leider in dieser Art nie beim Beethoven-Konzert gemacht, trotzdem es möglich ist, dass es in New York bei der Aufführung unter Fritz Busch, die ja sensationell gewesen sein muss, da war er 12, da muss es auch so ähnlich gewesen sein, denn sonst hätte ihn Toscanini nicht gebeten, es mit ihm zu spielen. Und ihm auf dem Ozeanschiff, wo sie gemeinsam Überfahrt gemacht haben, haben sie das zusammen einstudiert. Der hätte ihm das nicht so durchgelassen, wie es erst dann mit Furtwängler gemacht hat, einer etwas verwaschenen und aufgeweichten Form. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das hätte ihm auch Enesco nie erlaubt. Der war der richtige Enesco-Schüler damals und hat das Stück eben mit einer ungeheuren Spritzigkeit im Rhythmischen gespielt, aber dabei von einer tonlichen Schönheit, von einer tonlichen Intensität und Gesanglichkeit, die nie sentimental wird. Nie. Er macht gewisse Portamenti, die heute kein Mensch mehr wagen würde. Er macht sie so geschmackvoll. Es ist gesangliches Geigenspiel der besten Art und auch rhetorisches Geigenspiel und witziges. Es hat Humor. Es hat alle die Eigenschaften des sprechenden Mozart, die sehr selten zu hören sind. Eine solche Aufführung gibt es ganz, ganz selten. Es ist mir dann erst wieder begegnet, als meine Klavierlehrerin, die Marie Zweig, nachdem ich so begeistert von diesem Erlebnis erzählt habe, gesagt hat, sag mal, du bist so begeistert von Menuhin. Hast du mal Jascha Heifetz gehört? Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte den noch nicht mal den Namen gehört, geschweige denn eine Aufführung von Jascha Heifetz. Denn das war jetzt schon Nazizeit. Und diese großen Geiger, die spielten ja alle nicht mehr in Deutschland. Es gab keine wirklich international großen Geiger mehr, die in Deutschland zu hören waren. Und ich lebte ja in Berlin. Und habe mir daraufhin zum ersten Mal eine Heifetz-Platte angehört. Und das wurde mein zweites Geigenideal in jungen Jahren.
Darauf werden wir sicher noch zurückkommen. Was ich mich jetzt frage, das war also gleichzeitig nicht nur Ihr erster großer Solist, den Sie gehört haben, sondern auch das erste Orchesterkonzert, dem Sie beigewohnt haben, nicht?
Ja, das erste Konzert von einem großen Orchester, aber ja. Das hat, muss ich ehrlich sagen, das ist mir völlig aus dem Gedächtnis geschwunden. Das Orchester, ich kannte ja das Mendelssohn-Konzert auch schon aus frühen Aufnahmen. Sie haben da, glaube ich, ein Händel-Concerto Grosso vorher gespielt, ja, mit einem Cellisten Schuster, der war der erste Cellist damals in Philharmoniker, der dann auch in New York war. Alles, was Rang und Namen hat, habe ich dann erst in New York kennengelernt. Sie wurden alle rausgeworfen. Aber das Orchester hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Das hat lange gedauert, bis ich dann in Orchesterkonzerte gegangen bin, der Literatur wegen. Das war dann schon nach unserer Immigration nach Palästina.
Der Solist hat also alles überstrahlt in dem Fall.
Ohne Zweifel. Für mich war Menuhin das Zentrum des Interesses.
Kam bei Ihnen an irgendeinem Punkt eigentlich selbst ein Ensemblespiel zustande? Also haben Sie im Ensemble gespielt?
Ich habe also schon in den mittleren 30er Jahren ab und zu mal in den Ensembles bei meiner Mutter zweite Geige mitspielen dürfen, wenn es sich um nicht allzu schwere Dinge handelte. Und auf die konnte ich mich ja vorbereiten. Da gab es die Stimmen und da habe ich fleißig geübt und habe die Sachen dann mitgespielt. Auch natürlich so Sachen wie das Bach-Doppelkonzert und so waren, gehörten zu meinem Standardrepertoire. Das habe ich ganz früh gelernt und spielte es mit Vorliebe und alle Leute waren immer hingerissen. Wie schön das wäre.
Aber bevor Sie richtig Geige gespielt haben, waren Sie auch in einem Orchester, wie wir wissen. Denn bei anderer Gelegenheit haben wir erfahren, dass Sie unter anderem das Haus des Rundfunks in Berlin hier mit eingeweiht haben. Diese Geschichte müssen Sie uns unbedingt erzählen.
Ja, das war ganz früh, war ich in einem Kinderorchester, was von den Freunden der Familie, besonders eben von der Familie Brünn bestückt war. Das waren die engsten Freunde meiner Eltern. Und da waren viele Musiker in der Familie, Herbert Brünn und Heinz Brünn und Erika und dann meine Schwestern. Und dann noch einige Bekannte und waren aus dem Bekanntenkreis, alle Kinder spielten ja irgendwelche Instrumente. Daraus hat Heinz Brünn ein Kinderorchester gegründet. Aber auch Marie Zweig, unsere Klavierlehrerin, hatte ein Kinderorchester gegründet. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem es war. Ich glaube aber, das von Marie Zweig. Das wurde gebeten 1931, glaube ich, bei der Eröffnung des neuen Funkhauses in der Masurenallee, heute der RBB-Rundfunk, ein Konzert zu spielen. Und zwar in Onkel Brauns Kinderstunde hieß das. Das war ein berühmter Broadcaster, ein Rundfunkmensch der ersten Stunde.
Alfred Braun.
Ja. Alfred Braun, der hatte eine Kinderstunde. Und in dieser Kinderstunde haben wir mit unserem Kinderorchester die Schlittenfahrt von Leopold Mozart und die damals noch Haydn zugeschriebene Kindersymphonie gespielt. Und in diesem Orchester war ich der Trommler. Denn man hatte eben sehr früh entdeckt, dass ich einen sehr starken rhythmischen Impuls hatte und habe da mit Gusto auf der Trommel geschlagen und unfehlbar anscheinend meine Einsätze gemacht. Mich hat aber besonders am Funkhaus interessiert, was ganz anderes, der Paternoster. Es gab da diesen wunderbaren Fahrstuhl,
den gibt's
Paternoster heute noch genannt. Ja, das ist ganz so wunderbar, dass das noch erhalten ist. Nur leider, meine Frau, mit der ich das auch benutzen möchte, die fürchtet sich davor einzusteigen. Aber ich bin nach wie vor begeisterter Paternosterfahrer und gehe auch heute noch gerne ins Funkhaus. Mache ich ja da, in der Vergangenheit habe ich da auch, haben wir dann auch Aufnahmen gemacht und Lecture Recitals. Und dann fahre ich gerne immer mit dem Paternoster. Diese Erfahrung mit dem Funkhaus in demselben Saal, in dem wir dann mit dem Lassalle-Quartett später Aufnahmen gemacht haben, gespielt zu haben, ist auch eine merkwürdige, langwährende Erfahrung. Denn dieser kleine Sendesaal, der hat sich überhaupt nicht verändert, indem wir da über Jahre Aufnahmen gemacht haben und den ich bereits in meinem 5., 6. Lebensjahr kennengelernt habe.
Das ist eben gute Architektur, wenn sie nicht altert. Das ist Hans Pölzig und sie ist also von außen und von innen sozusagen durchgestaltet und bis heute wirklich sehenswert und auch benutzungswert sozusagen, hat einen großen Nutzwert. Also nicht? Sehr, sehr praktisch. Nicht?
Ja.
Ich habe Ihren Namen gefunden auf einem Programmzettel einer anderen Kindersinfonie, nämlich der von Herbert Brühn. In der Akademie der Künste ist ja das Herbert-Brühn-Archiv und da stand Ihr Name drauf in diesem Orchester. Können Sie sich erinnern, was das für ein Stück war?
Das war eine Kindersinfonie, die Herbert Brühn, mit dem ich also seit meinen frühesten Kinderjahren engstens befreundet war, der ein genial begabter Pianist ganz früh war und komponiert hat und zum engsten Freundeskreis gehörte, die er für dieses Orchester geschrieben hat. Wir spielten ja da die gängige Kinderorchesterliteratur, eben Romberg-Kindersymphonie und Haydn-Kindersymphonie. Und uns fehlte ein, in Anführungsstrichen, modernes Stück. Und das hat er uns komponiert. Ich erinnere mich nicht genau an diese Symphonie. Es gibt auch leider keine Partituren davon. Die sind verloren gegangen. Meine ältere Schwester Fridolore, die in Porto Alegre in Brasilien lebt, die erinnert sich an dieses Stück aber ganz genau. Die kann das so singen, wie ich das Kinderlied vom Karussell fahren. Erstaunlicherweise, ich weiß nicht warum, das hat sie offensichtlich sehr beeindruckt, denn meine Schwestern spielten ja auch in diesem Kinderorchester. Herbert hat dann selber am Klavier gesessen, denn das Orchester hat einen Pianisten gehabt, der sozusagen continuo Klavier gespielt hat, die Harmonien und alles mitgespielt hat, auch in den anderen Stücken. Und er war ein großer Improvisator. Und wenn dann irgendwas in den Kindersymphonien ihm zu leer und löcherig erschien, hat er es aufgewertet. Später hat er das auch gemacht als Barpianist. Wenn wir als das Lasalle-Quartett in die Bar in Tel Aviv kamen, nachts nach irgendeinem Konzert, dann floss in das gerade Jazzstück, was da gerade von seinem Trio gespielt wurde, plötzlich das dritte Schönberg-Quartett ein. Das und dann geht das Jazzstück weiter. Wunderbar.
Wir haben ja vorhin schon gesprochen von den lebenslangen Freundschaften, Loyalitäten und Verbindungen. Herbert Brühn kommt also zum ersten Mal hier in Berlin, sozusagen auch als Musiker schon für Sie, tritt er in Erscheinung. Wir haben das dann wieder in Palästina, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und dann noch einmal natürlich in den Vereinigten. Sehr ausführlich in Amerika. Aber ich glaube, das ist einer dieser Punkte, die eben ganz wichtig und bestimmend sind für
Ihr Leben. Die Familie Brünn und die Familie Levin waren immer schon befreundet. Vielleicht erzählen Sie uns das zum Schluss dieser Sendung noch einmal.
Die Freundschaft geht weit zurück, hinter noch meine Geburt. Denn am Tage, an dem ich geboren wurde, am 6. Dezember 1924, war mein Vater bei einem Kostümfest bei Kurt Brünn. Im Hause Kurt Brünns am Oliverplatz war ein großes Kostümfest. Wie das so Feste feiern konnten diese Familien großartig in dieser Zeit. Und ich weiß nur aus Erzählungen, dass meinem Vater telefoniert wurde, der hätte einen Sohn bekommen. Und das war ich. Und da war er also bei Brünns. So ging die Beziehung weit zurück und ich lernte diese Brünnschen Kinder kennen, so wie ich eben die Klaviermusik meiner Mutter kennenlernte, bevor ich sprechen konnte. Herbert wurde einer meiner großen Freunde, er war etwas älter als ich von Anfang an. Wir haben zusammen musiziert, eben durch dieses Kinderorchester. Auch Heinz Brünn, sein Vetter, die wohnten sehr in der Nähe von uns in Dahlem. Und Peter Brünn war mein Schulfreund. Wir sind jeden Morgen in die Schule zusammengefahren. Also das war eine ganz, ganz enge Beziehung.
Mit dem Menuhin-Konzert 1932 gehen wir jetzt auf ein Jahr zu, das für die deutsche Geschichte und für ihre bedeutend ist, nämlich der sogenannten Machtergreifung der Nazis, die sich ja vorbereitet, wie wir alle wissen oder wie wir nur aus Geschichtsbüchern wissen und Sie als Zeitzeuge können uns das besser erzählen durch Horden auf Straßen, durch die SA, durch die Mobilisierung ganzer Bevölkerungskreise, um es sehr vornehm auszudrücken. Was haben Sie als junger Mensch, als Junge davon mitgekriegt?
Relativ wenig. Da ich meine Zeit zu Hause verbrachte, mehr oder weniger mit Klavier üben und später mit Geige üben, als ich dann zur Schule kam, ich bin ja in Lankwitz geboren, in Berlin, einem Vorort von Berlin, und da auf die Volksschule eingeschult worden, wo auch meine Schwestern schon zur Schule gegangen sind. Und das war am Anfang noch problemlos. In meiner Erinnerung war da eigentlich, die Lehrer waren sehr angenehm, enthielten sich anscheinend jeglicher politischer Äußerung und waren auch zu mir immer sehr freundlich. Nur auf dem Schulhof fing es dann an, manchmal etwas unangenehm zu werden. Man wurde hier und da etwas rau angefasst und auch angepöbelt. Und als eines Tages ein Junge aus meiner Klasse mich als dreckigen Juden betitelte, riss mir die Geduld und ich schlug ihm ins Gesicht. Vielleicht etwas unglücklich, das ist anscheinend brach ihm da ein Zahn aus und er fing an zu bluten und es gab einen großen Krach auf dem Schulhof und der Lehrer, der Aufsicht hatte, kam und sagte, was ist denn das hier und so. Wir wurden daraufhin, als ich sagte, warum das geschehen war, wurden wir beide nach Hause geschickt und es wurde uns angedeutet, das würde Konsequenzen haben, so ginge das nicht. Was da so nicht ging, blieb allerdings ungesagt. Ich ging also nach Hause und meine Eltern waren etwas erschrocken über dieses Erlebnis. Es hatte ein merkwürdiges Nachspiel. Etwa einen Tag später, ich war noch nicht wieder in die Schule gegangen, denn es wurde bei uns zu Hause beraten, ob ich überhaupt wieder in die Schule gehen sollte oder nicht umgeschult werden sollte. Klingelte es bei uns an der Tür und vor der Tür stand jener Knabe, Horst Breitenfeld genannt, mit seinem sehr großen und starken Vater in einer, wenn ich mich recht entsinne, braunen SA-Uniform. Und meine Mutter war an der Tür, die kannte Herrn Breitenfeld, sie waren Nachbarn von uns. Sagte, ja, Breitenfeld. Und er führte an der Hand den Horst, seinen Sohn. Sagte, ja, der Horst will dem Walter was sagen. Und da rief meine Mutter mich. Und da sagte Herr Breitenfeld zu mir, der Horst will sich bei dir entschuldigen. Das, was da geschehen ist gestern, das ist unverzeihlich. Und daraufhin musste sich Horst Breitenfeld bei mir in aller Form entschuldigen dafür, dass er mich als dreckigen Juden bezeichnet hatte. Und das im Gegensatz meines Vaters, eines SA-Manns der ersten Stunde. Ein durchaus merkwürdiges, aber nicht einzigartiges Erlebnis, wie ich im Nachhinein dann festgestellt habe. Nach dem berühmten Ausspruch von Göring, wer Jude ist, bestimme ich, ging es von Anfang an. Die Nachbarn und persönlichen Freunde waren von dieser neuen Politik anscheinend manchmal ausgenommen. Und sie galt nicht für jeden. Sie wurde nur allgemein gehandhabt. Aber nicht mein persönlicher Freund Walter Lewin oder Alfred Lewin. Tja.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Heute die erste Folge unter dem Titel Der beste Platz war unter dem Flügel, Kindheit in Berlin 1924 bis 1933. Mit Walter Lewin sprachen Werner Grünzweig und Wolfgang Hagen. Die beiden Musikausschnitte in dieser Sendung waren aus Gustav Mahlers zweiter Symphonie, der zweite Satz, Andante Moderato, bearbeitet für zwei Klaviere von Alexander Zemlinski. Er spielten Silvia Zenker und Eveline Tränkner. Danach hörten Sie aus Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Violine und Orchester D-Dur Nummer 7, Küchelverzeichnis 271a, den ersten Satz, gespielt von Yehudi Menuhin und den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Bruno Walter in einer Aufnahme aus dem Jahr 1932. Zum Schluss dieser Sendung bringen wir eine Aufnahme mit dem LaSalle-Quartett, die es nicht auf Schallplatte oder CD gibt. Sie wurde für den Rundfunk eingespielt. Auf seinen insgesamt 64 Welttourneen, die das LaSalle-Quartett in den 4 Jahrzehnten seines Bestehens bestritten hat, stand neben moderner und zeitgenössischer Musik immer auch der Urvater des Quartetts auf dem Programm, Joseph Haydn. Hören Sie also nun Joseph Haydns Streichquartett in G-Dur, Opus 33, Nummer 5, in einer Aufnahme des LaSalle-Quartetts vom 14. November 1958, eingespielt im Funkhaus Hamburg des Norddeutschen Rundfunks. Die Satzbezeichnungen lauten Vivace assai, Largo e cantabile, Scherzo allegro, Finale allegretto. Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Zum Schluss unserer heutigen ersten Folge dieser Sendereihe hörten Sie eine Aufnahme mit dem LaSalle-Quartett aus dem Jahre 1958. Walter Lewin erste Geige, Henry Meyer zweite Geige, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein spielten, Joseph Haydns Streichquartett in G-Dur Opus 33 Nummer 5 in einer Aufnahme des NDR vom 14. November 1958. Die zweite Folge unserer Reihe zur musikalischen Biografie von und mit Walter Lewin hören Sie heute in 14 Tagen.